ARD Sounds.
Neulich im Kreml spielt einer ganz kurz mit dem Gedanken an ein Ende seines Krieges in der Ukraine.
Und schlägt dabei sogar einen vor, der dieses Ende verhandeln könnte.
Für mich persönlich wäre der frühere Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Herr Schröder, vorzuziehen.
Kanzler der Federativen Republik Germany, господин Schröder.
Gaspardin Schröder. Als er diesen Vorschlag machte, ist dem russischen Präsidenten Putin direkt ein spitzbübischer Schmunzler übers Gesicht gehuscht. Sieht man im Video.
War das verräterisch, dieser Schmunzler, weil das sowieso nur ein Witz war? Oder freut er sich immer so, wenn er an seinen alten Freund Herrn Schröder, den Altkanzler aus Deutschland, denkt?
Auch Trump hat Anfang der Woche noch von einem baldigen Ende gesprochen und Beobachter sagen, Putin steht unter Druck, die Ukraine hat an Schlagkraft gewonnen.
Aber dann gab es doch wieder massive Drohnenangriffe auf die Ukraine, Tote, Verletzte und Zerstörung.
Also, sind wir einem Ende des Kriegs näher oder ist das alles nur die übliche Rhetorik?
Zwei unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten, seit knapp 30 Jahren Freunde. Wir diskutieren quasi immer aktuelle Themen, denn wir sind gern gut informiert.
Nur halt selten einer Meinung. Auch nicht in der Frage, ob man harten Alkohol aus dem Supermarkt, von Spätis, Kiosken, Tankstellen verbannen und nur noch in staatlich regulierten Läden verkaufen sollte.
Oder ob der ESC eigentlich eher politisch oder kulturell untragbar geworden ist. Oder beides. Das sind also unsere Themen in dieser Folge 7 Tage wach. Und wenn ihr wen kennt, der wen kennt, die das hier auch interessieren würde, bitte schickt den Podcast gerne weiter.
Denn es gibt ihn, vor allem bei ARD Sounds.
Korrekt. Woanders müsste man den wirklich echt suchen.
Ja, am besten nach 7 Tage wach. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Situation in der Ukraine, der russische Krieg dort, habe ich in den letzten Wochen und Monaten zwar am Rande natürlich immer noch wahrgenommen, kamen immer noch Meldungen, aber es ist nicht mehr so ganz zu einem durchgedrungen, weil so viele andere Sachen auch waren.
Ja, geht mir ähnlich. Aber ehrlich gesagt, rund um diese Militärparade neulich auf dem Roten Platz in Moskau zur traditionellen Feier zum Sieg über die Nazis, da habe ich dann doch wieder aufgehorcht oder ist es eben doch zu mir durchgedrungen, weil da hat Putin ja erstmals auf Panzer und militärisches Gerät verzichtet. Und ich fand,
Er hat gesagt, aus Sicherheitsbedenken hat er darauf verzichtet.
Das stimmt, aber Experten haben gleich vermutet, also Russland hat gar nicht mehr genug Material, was sie da zeigen könnten. Also die können die Panzer und weiteres Gerät nicht einfach abziehen von der Front.
Naja. Also Drohnen und Raketen scheinen ja aber da zu sein, also in ausreichender Zahl, oder? Weil in den letzten Tagen haben sie doch so massiv die Ukraine wieder beschossen, Kiew, Kharkiv, Odessa, über 1500 Angriffe sind die insgesamt.
Aber man muss sagen, das machen die Ukrainer inzwischen ja auch, also, und zwar ebenfalls massiv und vor allem tief ins Landesinnere hinein von Russland, also bis weit hinter Moskau. Und zuletzt hatten wir ja einen Wladimir Putin, der den Altkanzler Schröder vorschlägt als Unterhändler für Friedensgespräche.
Ja, aber es war, ich weiß es nicht, sowohl in Berlin als auch in Brüssel, also auf EU-Ebene, wurde das ziemlich sofort abgelehnt. Es war wahrscheinlich eher ein Scheinmanöver. Es war so ein Lippenbekenntnis, oder? Nach dem Motto, ja, wir wollen ja auch gerne Frieden. Warum verhandeln wir nicht mit eurem Gerhard Schröder, mein guter alter Freund? Den hatten wir auch mal auf unserer Gehaltsliste. Ja. Dem können wir vertrauen.
Trotzdem, zusammengenommen waren das schon echt bemerkenswerte Nachrichten, die da jetzt in den letzten Tagen und Wochen kamen über den Krieg in der Ukraine. Und ich frage mich, hat der Donald bei diesem Krieg vielleicht recht, wenn er wie immer sagt, das müsste eigentlich bald vorbei sein?
Yeah, I think it's getting very close. The end of the war in Ukraine, I really think it's getting very close.
Ja, es ist dieselbe Leier wie immer bei Trump. Komm, also das kann man nicht ernst nehmen, was er da am Hubschrauber hinterm Weißen Haus vor sich hin labert. Es bedeutet nichts.
Stimme ich dir zu, aber vielleicht fällt sein Standardsatz hier zufällig doch genau auf das beginnende Ende des Ukraine-Kriegs.
Ja. Dann müsste er aber tatsächlich den Friedensnobelpreis für seherische Kraft bekommen oder so. Na gut, überzeuge mich, Herr Schrag.
Okay, steile These. Die Ukraine hat das Blatt gewendet in diesem Krieg. Wladimir Putin und Russland stehen aus verschiedenen Gründen so unter Druck, dass sie jetzt lieber doch diesen Krieg zu Ende bringen wollen.
Aber wie unter Druck genau? Also es sah die letzten Tage komplett anders aus.
Dabei, ja, das stimmt, durch diese Drohnenwelle jetzt wieder. Aber ich meine, die Ukraine hat zuletzt wieder kleine Geländegewinne gemacht in der Ostukraine. Zum ersten Mal seit 2 Jahren. Dieser Blog, Russia Matters, hat das zusammengetragen. Der kommt von so einer Diplomatenschmiede in Harvard. Die gucken dann auf den Krieg drauf regelmäßig. Und da heißt es, die hätten 120 Quadratkilometer jetzt zurückgeholt in den letzten Wochen.
Was ist das, 120 Quadratkilometer? Es klingt jetzt, glaube ich, erstmal mehr als es ist, oder?
Naja, also es ist schon, es ist eine Stadt im Grunde, so ungefähr. Aber immerhin, weil die Richtung ist entscheidend. Aber vor allem eben auch, und das ist das ganz Neue, die Ukraine greift ja seit Monaten tief in Russland an mit Drohnen. Also alle nennen das jetzt die Deep Strikes der Ukraine.
Was erstmal klingt wie so ein Skill in einem Computerspiel. Ne?
Oder ein Computerspiel selber.
Ja, Deep Strike. Deep Strike.
Aber hier, der Verteidigungsminister der Ukraine, der hat das nochmal betont am Montag auf die Frage, ob sie jetzt nicht eigentlich endlich mal diese viel diskutierten Taurus-Raketen bräuchten.
Bezüglich des Taurus haben wir mittlerweile Raketen, die eine ähnliche oder sogar größere Reichweite haben. Aber es kann nie zu viele Waffensysteme geben und wir sind immer offen dafür, mehr Waffen zu erhalten. In der Realität haben wir in diesem Bereich heute schon eine gewisse Unabhängigkeit. Wir haben alle die Angriffe auf Russland über eine Entfernung von 1500 Kilometern gesehen. Die Ukraine macht in diesem Bereich ihre Hausaufgaben.
Okay, dann greift jetzt die Ukraine selber Russland an, schießt auf Raketenabwehranlagen, auf Ölraffinerien und, also das soll dann Russlands Wirtschaft ins Taumeln bringen. Und dann haben sie jetzt so ein Gebiet so groß wie eine Kleinstadt zurückgeholt.
Ja, also das ist so. Ja, aber ich meine, du musst auf die Dynamik gucken. Klar hat jetzt Russland wieder eine Offensive gehabt aus der Luft, aber davor hat die Ukraine allein im März mit 7000 Drohnen Russland beschossen. Das macht was aus im Land. Mhm. Und das war zum ersten Mal mehr, als Russland in die Ukraine geschickt hat. Und dann lässt Putin am höchsten Nationalfeiertag die Militärparade abspecken. Das gab es noch nie. Und das fand auch der BBC-Korrespondent vor Ort recht bemerkenswert.
Now I've been on Red Square on Victory Day. Many times before.
Ich war schon oft am Siegestag auf dem Roten Platz, aber diese Parade fühlte sich ganz anders an. Es waren viel weniger Gäste eingeladen und deutlich weniger ausländische Journalisten. Natürlich sind viele Soldaten über den Platz marschiert, aber es gab kein militärisches Großgerät, das Moskau normalerweise zeigt, um Stärke zu demonstrieren. Diese eingedämpfte Parade ist eine Erinnerung daran, dass die sogenannte Spezialoperation Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht nach Plan verläuft.
Special military operation, Russia's war on Ukraine isn't going to plan.
BBC-Korrespondent Stephen Rosenberg war das.
Also da gehe ich mit. Als ich das gelesen habe von der Militärparade, habe ich auch gedacht, guck, also klar, man sieht das langsam in dieser ganzen russischen Kriegsmaschine, dass es nicht mehr im Überfluss alles vorhanden ist, um das einfach zu Showzwecken da so hinzustellen. Aber nach allem, was ich gelesen habe, heißt das jetzt nicht, dass man daraus ableiten kann, dass Russland militärisch tatsächlich schwächelt, weil an der Front in der Ostukraine hält es sich die Waage. Aber dann haben sie eben so viele Drohnen, dass sie die Luftabwehr der Ukrainer einfach überwältigen können und wieder gab es Dutzende Tote und Verletzte, zerstörte Wohnungen, Wohnhäuser und so. Also der Krieg geht doch da ungebremst weiter.
Ja, klar, das ist natürlich der Terror, den Russland da verbreitet in der Ukraine mit den Drohnen, dass sie da die Städte angreifen. Das ist ja, geht ja schon lange so. Das ist absolut fürchterlich, aber das ist eben ja militärisch nicht das zunächst Entscheidende. Also einige Analysten sagen, diese massiven Luftangriffe, die könnten jetzt auch ein Zeichen dafür sein, wie sehr Wladimir Putin zu Hause unter Druck steht, dass er jetzt Stärke markieren will, wo eigentlich aber keine ist und die eigene Verhandlungsposition damit dann eben jetzt verbessern, weil militärisch läuft es schlecht aus Sicht Russlands und das schon lange.
Die russischen Offensiven, die sind ja mehr so ein kontinuierliches Andrücken, aber sie haben gezeigt, dass die Russen in ihren Kräften schon deutlich schwächer waren. Ein Teil der Frontabschnitte waren ja ausgedünnt, auch weil die Russen neue Angriffskräfte generieren wollten, indem sie aus weniger beanspruchten Frontabschnitten Soldaten abgezogen haben. Dann kamen die ukrainischen Gegenangriffe dort hinein und damit hat natürlich der Schwung der Frühlingsoffensive abgenommen und war nicht so wuchtig, wie man es erwartet hatte.
Und das ist der österreichische Militärexperte Gustav Gressel beim ZDF in dieser Woche. Und dazu kommt ja eben der wirtschaftliche Druck. Und der Druck aus der Bevölkerung, der ist eben gewachsen. Also Russland musste die Wachstumsprognose senken. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Ölraffinerien so bombardiert worden sind, dass einfach da was wegbricht. Es sind nur noch 0,4% statt 1,3%, also eine deutliche Senkung, und das macht sich bemerkbar. Die Washington Post schreibt zum Beispiel in einem langen Artikel über die Situation in Russland von einer kriegsmüden Bevölkerung, die über die Inflation klagt, über die hohen Verluste im Krieg und auch über die teilweisen Internetsperren, die verhängt werden.
Ich finde, das ist das Interessante an der Sache, dass in Russland selbst die Stimmung kippt. Das ist der Punkt, weil militärisch, wie gesagt, ist das eine Pattsituation, die muss sich nicht zwangsläufig auflösen in nächster Zeit. So liest man das überall, das geht mal vor und zurück, aber wirklich entscheiden kann es keine Seite. Aber diese russische Frustration, also diese Frustration in der Bevölkerung, das könnte vielleicht was verändern, oder? Ich habe neulich da von dieser russischen Influencerin gelesen beim Deutschlandfunk. Die hat 30 Millionen Aufrufe bekommen, russische Influencerin, für so einen Post, ja, wo sie sagt, die Bevölkerung hat Angst vor Putin, und ja, das ist eine Beauty-Bloggerin eigentlich.
Ja,
und
ja,
die
stimmt.
Hat es so gesagt.
Aber die hat sich ja quasi an Putin selbst gewendet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er soll sich da von seinem Umfeld, von seinen Beratern befreien und wieder der echte Putin sein. So, ne? Also fest im Glauben an ihn hat sie das sozusagen formuliert. Nur sein Umfeld würde ihn so finster wirken lassen.
Aber 30 Millionen Aufrufe.
Ja, ja,
also
klar.
Die Leute lesen, hören und die interessiert das.
Ja, vielleicht ist das eben auch das, was Putin möglicherweise dazu veranlasst hat, am Nationalfeiertag in seiner Rede zumindest schon mal vorsichtig zu signalisieren, wir sehen das und ja, der Krieg könnte sich ja bald dem Ende nähern.
Ich denke, dass die Sache ihrem Ende zugeht, aber es bleibt eine ernste Angelegenheit.
Aber das kann wirklich alles heißen, was Putin da sagt, oder? Also er hält das vage. Es kann auch heißen, es geht noch 2 Jahre so weiter. Und was die Wirtschaft angeht, auch das kann sich ja schnell wieder ändern, weil, und das ist ja besonders perfide, das ist jetzt auch nichts brandneues, aber es wird immer wieder so deutlich, seit dem Iran-Krieg geht der Ölpreis ja so hoch. Und das bedeutet, dass russisches Öl sich erstens wieder verkauft, also wieder viel mehr abverkauft wird und zweitens viel mehr Geld einbringt als vorher. Logisch, wenn der Ölpreis hochgeht, kann Russland natürlich auch die Rohölpreise erhöhen. Und ich habe was gehört von der Wirtschaftschefin bei Bloomberg, Stephanie Flanders. Die hat auf BBC schon vor Wochen gesagt, und daran hat sich nichts geändert.
I mean, before this, it was looking at a major...
Vorher sah es so aus. Russland musste sein Öl wegen der Sanktionen mit deutlichem Abschlag verkaufen und das bedeutete ein großes Haushaltsdefizit. Aber das hat sich komplett umgekehrt. Russisches Öl wird entweder ohne Abschlag verkauft oder sogar zu Premiumpreisen. Wenn die Ölpreise noch eine Weile so bleiben, ist das russische Haushaltsdefizit mehr oder weniger verschwunden.
More or less disappeared.
Also es dauert wirklich nicht sehr lange und die Kassen in Russland, die Kriegskassen, sind wieder voll, wenn jetzt der Ölpreis so bleibt durch den Iran-Krieg. Also das relativiert sich fast so schnell wie eine Aussage von Trump zum Ende von irgendwelchen Kriegen.
Tja, wenn doch der Gerhard Schröder kommt und verhandelt...
Das letzte Mal, dass der irgendwo hinkommen sollte, weißt du, wo das war? Ja. Also soweit ich informiert bin, war das zum Untersuchungsausschuss wegen seiner Lobbyarbeit für Gazprom. Und da hat er einen Attest geschickt, dass er das gesundheitlich leider nicht schafft. Der ist ja nicht mehr der Jüngste.
Das sonst natürlich gerne, ne?
Ja, aber der soll den Ukraine-Krieg zu Ende verhandeln, ist ja auch einfach Quatsch.
Bevor es weitergeht, kurz ein Podcast-Tipp für alle, die Bock auf zwei Menschen haben, die beim Sprechen wirklich wissen, wovon sie reden.
Im Gegensatz zu uns, meinst du?
Naja, ich gebe ja alles, aber es ist halt nicht immer so leicht, dich intellektuell mit durchzuziehen.
Ja, da habe ich natürlich Verständnis für. Also der Tipp?
Der zweite Gedanke. Gemeinsam nachdenken über ein Thema, das alle betrifft.
Kenne ich nicht.
Gemeinsam nachdenken kennst du nicht?
Nein, den Podcast kenne ich nicht.
Der zweite Gedanke. Immer zwei Leute reden kritisch, philosophisch, konstruktiv über aktuelle Themen von A wie Aktivismus bis Z wie Zukunft.
Naja, Zukunft ist ja quasi ein zeitlos virulentes Thema. Eine Zukunft ist ja immer oder nie, je nachdem.
Der zweite Gedanke. Jede Woche in der ARD Sounds App.
Die könnten uns ja mal einladen.
Als einer oder beide?
Weiter bitte mit Schnaps.
Jetzt stell dir vor, Schnaps Wodka, Whisky, Gin, vielleicht sogar Sekt und Wein könntest du demnächst nicht mehr an der Tanke, nicht mehr beim Späti, nicht mehr am Kiosk mal eben, nicht mal mehr im Supermarkt kaufen, sondern nur noch in Alkoholshops.
Ja, das wäre geil.
Und dazu auch noch zu festgelegten Öffnungszeiten.
Ja, also ich fände es super.
Also so fordert das jetzt die Ärztegewerkschaft Marburger Bund und seitdem wird diskutiert, wollen wir das? Bringt das was? Wäre das nicht nur eine Gängelung von Seiten des Staats, der uns dann vorschreiben will, wie viel wir wann saufen dürfen?
Oder wären weitreichende Restriktionen beim Alkoholverkauf nicht gut für alle? Für uns, für die Gesundheit, die Krankenkassen, die Stimmung?
Nur für den Bundeshaushalt wäre es vielleicht nicht ganz so gut, weil plötzlich weniger Alkoholsteuern reinkommen.
Dafür würde man ja aber bei den Gesundheitskosten sparen, wenn es viel weniger Alkoholkranke geben würde.
Na, dann haben wir ja was zu besprechen.
Also sag nochmal genauer, was genau will der Ärzteverband, also die Ärztegewerkschaft Marburger Bund?
Eigentlich alles so, wie ich es schon gesagt habe, das ist es im Kern, kein harter Alkohol mehr im Supermarkt oder in anderen Geschäften. Stattdessen die Einrichtung von Spezialgeschäften, so nach niederländischem oder nordischem Vorbild allgemein. Im Supermarkt gäbe es dann nur noch Bier oder maximal Wein.
Ja, super Idee. Ich habe im Stern dazu ein Interview gelesen mit dem Suchtmediziner Gernot Rücker. Der ist von der Universitätsmedizin in Rostock und der hat gesagt, es ist längst überfällig so. Und er meint als Beispiel zum Beispiel die kleine Flasche Schnaps, weißt du, an der Tanke oder auch im Supermarkt, so diesen kleinen Flachmann, den man sich da noch mitnimmt. Das sind ja keine Lustkäufe, sagt er, sondern das ist ein gezielter Weg, um möglichst effizient den Alkoholpegel hochzufahren. Und sowas.
Und?
Naja, sowas gäbe es dann ja halt gar nicht mehr. Und der Gedanke dahinter ist, was es nicht gibt, kannst du auch nicht kaufen und das kann dich auch nicht süchtig machen. Also, weil es ist natürlich was völlig anderes, ob du zu einem der wenigen Alkoholshops gehen musst, zu, du hast es gesagt, festen und eingeschränkten Öffnungszeiten, oder ob du rund um die Uhr, wie das bei uns ist, an jeder Ecke, an jeder Tankstelle, jedem Späti, jedem Supermarkt mit langen Öffnungszeiten was kaufen kannst. Also ich bin mir sicher, dass wir beide so manchen Drink nicht getrunken hätte, wenn es den nicht einfach überall gegeben hätte und uns hätte am Ende auch nichts gefehlt.
Aber ich finde an der anderen Seite, ich meine, wie weit will man denn noch gehen bei staatlicher Regulierung? Und das geht schon ganz schön weit ins Private, in die Lebensführung rein. Jetzt hast du gerade Cannabis legalisiert, also in einem gewissen Rahmen. Mhm. Und auf der anderen Seite schränkst du dann jetzt aber wieder die Verfügbarkeit von Alkohol so stark ein wie nie. Also es passt ja gar nicht zusammen.
Ja.
Also wollen wir jetzt in einem Land leben, in dem wir selber entscheiden, was gut ist für uns und was wir jetzt kaufen oder trinken wollen? Oder wollen wir, dass der Staat das alles für uns macht?
Naja, der Staat hat ja aber auch eine Fürsorgepflicht. Und wenn das...
Ja, aber am Ende bringt das überhaupt nichts. Und man hat in einem langen, quälenden Prozess Gesetze verabschiedet, die uns unfreier machen und andere viel Geld kosten. Die Supermärkte zum Beispiel, die würden darunter leiden, deren Umsätze würden kleiner werden.
Ja, wenn das nach Vorbild der sogenannten nordischen Länder gemacht werden würde, ja, dann dürfte härterer Alk ja nur noch in staatlichen oder staatlich regulierten Läden verkauft werden. Die dürften dann auch keine Werbung mehr machen. Hm. Also für die Shops auch nicht. Auch nicht. Die dürften auch keine Sonderangebote mehr haben und sagen hier heute Wodka nur 5,99 oder so. Nix. Die dürften das einfach nur verkaufen und wenn du möchtest, gehst du dahin und kaufst das, aber sie dürfen es nicht mehr promoten.
Und wenn das dann am Ende überhaupt gar nichts bringen sollte, dann hast du einen Wirtschaftszweig platt gemacht und gar nichts erreicht.
Die Auswirkungen eines Verkaufsverbotes oder Einschränkungen lassen sich derzeit nicht abschätzen und lässt die Frage offen, ob diese zu einer Reduktion des Alkoholkonsums führen würde. Singuläre Verbote ohne wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen und Bildungsprogramme führen tendenziell nur zu Ausweichbewegungen in der Beschaffung.
Ausweichbewegungen in der Beschaffung, das heißt, du besorgst dir das Zeug irgendwie anders. So sagt es nämlich der Bundesverband der Lebensmittelhändler, dessen Mitglieder die Supermärkte ja eben direkt betroffen werden auf eine Anfrage vom MDR.
Mir ist nicht klar, wie sie darauf kommen, dass sich die Auswirkungen von Verkaufsbeschränkungen nicht abschätzen lassen. Also wenn du dir die Situation in Skandinavien anschaust, also nordische Länder, in den Ländern, wo das vielfach schon so ist, die trinken viel weniger.
Wie viel weniger?
Also 10,6 Liter reinen Alkohol trinken die Deutschen im Jahr im Schnitt pro Kopf, sagt der Marburger Bund. 11 Liter sind es EU-weit, also woanders wird teils noch mehr gesoffen. Aber in Norwegen liegt der Konsum nur bei 6,8 Litern im Jahr und auf Island bei 8,1. Alles nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Die sagt... Der Zusammenhang ist zweifellos. Weniger Verfügbarkeit, höhere Preise, weniger Werbung. Gleich weniger Alkoholkonsum. Punkt.
Aber selbst wenn, also wenn die Leute trinken wollen, mein Gott, dann lass sie doch trinken. Also willst du alles, was irgendwie schädlich sein kann, einfach nur verbieten? Also man müsste doch dann eher da ansetzen zu fragen, Warum trinken denn die Leute zu viel? Also was fehlt denn da im Leben? Wieso ist der Wunsch nach Betäubung da? Oder zumindest danach irgendwie die eigenen Emotionen durch, weiß nicht, Substanzen wie Alkohol zu regulieren. Also darum geht es doch dann am Ende, ja, dass man das selber
schafft. Aber findest du nicht, dass du bei all dem diese Substanz, wie du sagst, ein bisschen zu klein redest? Also das ist ja nicht irgendwas, das ist ein Nervengift, was hochgradig abhängig machen kann. Und jeder 10. Alkoholkonsument entwickelt im Laufe der Zeit einen missbräuchlichen bis suchthaften Umgang mit Alk. Also willst du behaupten, die trinken alle, weil sie das wollen und bewusst entscheiden?
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber es geht mir auch nicht darum, diese Menschen zu ignorieren oder so oder die ins Abseits zu stellen oder die Gefahr oder die Dramatik nicht ernst zu nehmen. Aber du musst doch das auch abwägen, weil jeder 10. bekommt irgendwann ein Problem. Okay, das ist zu viel, viel zu viel. Aber das heißt eben auch, 9 von 10 bekommen kein Problem. Die schaffen das, das in einem genussvollen Rahmen zu machen. Und die bestraft man aber eben gleich mit, wenn man den Verkauf so drastisch einschränkt. Also das, ich weiß nicht, ich finde, das ist der falsche Weg.
Sagen wir mal so, im Großen und Ganzen könnte die Gesellschaft doch schon enorm profitieren, wenn insgesamt weniger getrunken werden würde. Also die ganzen Folgekosten für das Gesundheitssystem durch den übermäßigen Alkoholkonsum, all die Polizeieinsätze, die Unfälle.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt von Kosten sprechen, dem gegenüber stehen natürlich die krassen Einnahmen durch eine Alkoholsteuer. Also fast 2 Milliarden Euro im Jahr aktuell steht beim Statistischen Bundesamt. 2 Milliarden im Jahr, also nur durch Alkoholsteuer. Und deswegen wird das auch niemals so kommen, dass der Alkverkauf radikal eingeschränkt wird in Deutschland. Das glaube ich nicht. Niemals.
Meinst du?
Ja, also meine nicht nur ich. Hier die Politikchefin der Frankfurter Rundschau, Christine Dankbar, die hat das auf Radio 1 im Kommentar genau so analysiert.
Der Staat verdient an jeder Flasche Schnaps kräftig mit. Die Alkoholsteuer, die bei den hochprozentigen Sachen anfällt, macht tatsächlich bis zu 50% vom Kaufpreis aus. Es ist also kein Wunder, dass jeder Finanzminister es klammheimlich auch ein bisschen gut findet, dass man überall Korn und Wodka und so weiter kaufen kann. Und ich vermute mal, dass es deswegen auch dabei bleibt.
Wobei es, wie gesagt, auch eine absolute Milchmädchenrechnung bleibt. Die Folgekosten vom Alkoholkonsum gelten als ein Vielfaches höher, wenn du dir da so Schätzungen anguckst. Deutsche Krebsforschungsgesellschaft zum Beispiel schätzt über 50 Milliarden Euro im Jahr Folgekosten von Alkoholkonsum. So, was sind dagegen diese 2 Milliarden Einnahmen? Also es tut mir wirklich leid um deine Argumentation. Du hast dir jetzt sehr viel Mühe gegeben, das erkenne ich an. Aber ich sehe in diesem Vorschlag vom Marburger Bund auf lange und breite Sicht wirklich nur Vorteile, also im Ernst so. Weil man könnte auch, und das ist ein ganz entscheidendes Ding, man könnte den Verkauf an Jugendliche viel besser kontrollieren.
Naja, an der Altersgrenze würde sich ja nach dem Vorschlag ja gar nichts ändern. Also 16 musste sein für Bier und Wein, 18 für Schnaps, das ist ja eh so. Also es muss man an Verkaufsstellen wie Kiosken und Supermärkten muss das ja auch kontrolliert werden. Das kostet ja ein paar tausend Euro Bußgeld, wenn die dagegen verstoßen.
Ja, natürlich, aber bei den Alkoholshops, so wäre ja zum Beispiel eine Überlegung, bekommst du ohne Ausweis gar nichts. Also da findet die Kontrolle per se statt. Musst du dich einmal kurz ausweisen, um da was kaufen zu können, nicht nur auf Verdacht. Und so wie es jetzt ist, wo lässt du denn den Jugendschutz? Beim Kassenpersonal. Ey, und guck dir mal so eine Supermarktkasse an, die müssen so zack, zack arbeiten. Die sind dafür sowas überhaupt nicht ausgebildet. Das kann auch nicht deren Aufgabe sein am Ende. Und da musst du auch überlegen, kannst du noch einen 17-Jährigen von einem 20-Jährigen unterscheiden?
Deswegen Ausweis. Aber du bist doch am Anfang der Corona-Zeit, als man in Geschäften Masken tragen musste, da bist du doch mal von so einem jungen Kassierer nach dem Ausweis gefragt worden. Erinnere ich mich, als du Zigaretten gekauft hast.
Da bin ich ja vor Dankbarkeit fast auf die Knie gefallen.
Ja, siehst du mal.
Mann, da habe ich noch geraucht, ey.
Also diese Alkoshops werden in Deutschland niemals kommen. Niemals.
Ja, das haben sie in Holland vor 20 Jahren auch gesagt.
Was war sonst noch?
ESC. Also kommt. Eurovision Song Contest am Samstagabend. Freust du dich?
Ja, total.
Nicht? Nee?
Nee.
Das gucken ja total viele Leute, ne? Also immer noch und immer wieder. In Teilen meines Bekanntenkreises hat das Kultcharakter. Und ich könnte jetzt, also jetzt, wo du so reagierst auf meine Frage, weiß ich's, aber ich hätte vorher nicht sagen können, ich hätte trotz all der Jahre, die wir uns kennen, nicht einschätzen können, wie du zum ESC stehst.
Also finde ich komplett überschätzt. Aber ich finde es auch langweilig, völlig, also diese so aufgeblasen und nach diesen aktuellen Boykotten, die jetzt noch dazugekommen sind von verschiedenen Ländern, weil Israel weiter mitmachen darf, es ist auch einfach wirklich eine schwierige Veranstaltung geworden.
Wieso jetzt, bei dem langweilig würde ich, wieso langweilig?
Naja, komm, also die Songs sind doch alle total ähnlich. Also jedes Jahr immer, also es gibt Ausreißer, aber es sind immer dieses Eurodance-Zeug, möglichst laut ballern, möglichst viel und schmeichelnd von der Melodie. Und dann wird so getan, als hätte das irgendwie eine Fallhöhe, als würde da kulturell irgendwas Wichtiges passieren. Aber die meisten Lieder sind völlig egal. Die hast du auch nach 2 Minuten komplett wieder vergessen. Also mir ist wirklich schleierhaft, wie für sowas Geld ausgegeben wird.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du da so einen harten Standpunkt zu hast. Also ich habe an den ESC nur positive Erinnerungen. Ob das jetzt früher mit meinen Eltern oder Großeltern war oder später mit Freunden und Freundinnen, mit der Familie, also so eine Art Fernsehlagerfeuer, um das man sich versammelt. Und dann diese Live-Schalten, ne, in all die anderen Städte, in all die anderen Länder. Ich fand immer, das hatte so was Bedeutsames. Also, weißt du, dadurch, dass das so international war und um es ein bisschen pathetisch zu sagen, ich fand auch immer, das hatte was Völkerverständigendes. Mhm. Wenn du dir vorstellst, da sitzt gerade ganz Europa plus noch ein paar andere Länder vom Fernseher und guckt diese Sendung.
Weiß nicht. Ich finde, das ist noch eher bei so einer Fußball-WM so, oder aber nicht beim ESC. Also dieses kindliche Gefühl, ja, aber das ist nicht, nee, habe ich nicht mehr.
Unsere Redakteurin Lena Petersen, die ist ja mit einer ESC-Ultra befreundet und hatte das erzählt im Vorfeld. Dann habe ich gesagt, frag die doch mal, wie es ihr so gerade da geht damit. Und das hat sie gemacht, hat mit ihr gesprochen im Vorfeld. Cornelia heißt sie, wohnt in München und fährt seit vielen Jahren immer zum ESC, also richtig vor Ort, und erwischt hat Lena und Cornelia entsprechend auch in Wien gerade, wo ja am Samstagabend dann der ESC, das Finale stattfindet. Und Cornelia liebt diese ESC-Ausflüge total.
Und das ist auch schon ein Teil, den ich unglaublich toll finde beim Eurovision, dass man einfach mit Menschen zusammenkommt, dass man andere Länder kennenlernt, andere Kulturen, auch Menschen in anderen Ländern und dort immer wieder auf Menschen auf allen Nationen und Kulturen und sowas stößt und da irgendwie so ein bisschen die Welt in Ordnung ist. Und das finde ich so das Schöne beim ESC, dass da wirklich irgendwie alle Leute zusammenkommen, egal wo man herkommt, wie man drauf ist, was auch immer.
Was für eine Welt.
Ja, ja, klar. Also, dass man einen Grund zu verreisen hat und dann irgendwie so eine Crowd trifft, die alle das Gleiche abfeiern. Okay, und diese Sehnsucht natürlich. Ja, klar, nach alles ist in Ordnung und man hat sich mal lieb und ist auf einer Wellenlänge im großen Stil und alles, was der ESC ja auch verspricht, das verstehe ich. Also dieses Gefühl, dass man das hat und das so. Aber ich finde, der löst das nicht mehr ein. Also hatte vielleicht auch noch nie, keine Ahnung. Aber jetzt ist es völlig klar, dass da dieselben Dynamiken herrschen wie anderswo auch.
Wie meinst du, wegen Israel meinst du?
Naja, genau. In diesem Jahr boykottieren ja 5 Länder den ESC, weil Israel immer noch mitmachen darf. Spanien, Slowenien, Island, Irland und die Niederlande. Also die machen sozusagen einen Kulturboykott auf Ebene des ESC, weil sie damit gegen die Kriegspolitik der israelischen Regierung protestieren wollen. So. Und mit dem Move ist für mich auch dieser Verbindende, also das, was ist da noch verbindend beim ESC? Das ist doch komplett weg. Also wenn Länder das in Ordnung finden, dass sie diese so polarisierende, komplexe, schwierige Frage von Krieg und Frieden zwischen Israel und Palästina auch noch auf der ESC-Bühne ausgetragen wird, weiß ich nicht, dann kann man das ganze Ding in meinen Augen doch irgendwie auch lassen. Da ist doch nichts mehr mit Verständigung, oder? Dann ist die Fortsetzung des EU-Parlaments mit anderen Mitteln, was da passiert dann.
Also man kann jetzt natürlich 100 schlaue Sachen sagen, warum so ein Boykott fürchterlich falsch ist, da könnten wir jetzt auch eine Stunde drüber diskutieren, aber also eins ist doch auch klar, warum soll all das ausgerechnet beim ESC jetzt ganz anders sein als auf allen möglichen anderen Spielflächen? Also ich hätte da diesen Anspruch nicht, weil diese Länder machen nicht mit, ihre Entscheidung, aber die meisten sind ja weiter dabei. Ja, also es ist ja nicht so, dass alles...
Es gibt ja diese Vorwürfe, dass die israelische Regierung selbst den ESC politisch benutzt. Also gab es in dieser Woche einen langen Artikel in der Süddeutschen dazu, dass die Werbekampagnen für den israelischen Song finanziert sind vom israelischen Staat, obwohl sich die Regierung und Politik ja eigentlich raushalten sollen. Also Israel, ich will nicht sagen missbraucht, aber benutzt den ESC eben auch politisch.
Ja. Die New York Times hatte auch einen Artikel dazu in dieser Woche, wie israelische Diplomaten international versucht haben, andere Länder davon abzubringen, für einen Ausschluss Israels zu stimmen. Also auf höchster politischer Ebene sozusagen Engagement. Ja. Ich kann es aber ehrlich gesagt auch nachvollziehen, dass man als Land da versucht, was zu machen, wenn einem so viel Hass und jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren so viel Hass entgegenkommt an Stellen, ja, wo diese politische Auseinandersetzung vielleicht auch gar nicht hingehört.
Ja. Aber ich meine, all diese Sachen von allen Seiten. In Slowenien wird der ESC nicht mal im Fernsehen gezeigt. Da laufen stattdessen dann eben jetzt Dokus über Palästina. Dann hast du diesen Boykottaufruf von über 1000 Kulturschaffenden in der Welt, die für einen Boykott Israels unterschrieben haben. Hast du das gelesen?
Ja, habe ich gelesen. Aber da waren ja natürlich auch die üblichen Verdächtigen dabei, wie jetzt hier der unsägliche Roger Waters von Pink Floyd, der sich seit Jahren schon an Israel abarbeitet. Also das ist ja tief ideologisch, das kann ich jetzt nicht ernst nehmen.
Ja, waren aber auch ganz andere dabei jetzt. Also Massive Attack, Hotchip, Sleaford Mods, Sigoros, also anti-israelische Regierung zu sein, scheint eben mittlerweile so eine Art kultureller Konsens auch. Und der ESC ist mittlerweile eben eine ganz große Bühne davon. Also siehe auch die vielen Zwischenrufe beim israelischen Beitrag beim Halbfinale. Also macht mit dem ESC meinetwegen, was ihr wollt, aber erzählt mir doch nicht, dass das hier der letzte Friede, Freude, Eierkuchen-Veranstalter Europas wäre. Also das ist nicht der Fall. Es ist polarisiert, das ist aufgeladen, polemisch und unter anderem deswegen gucke ich mir das in diesem Jahr noch viel weniger an als sonst.
Was ist denn noch viel weniger als gar nichts, wenn du das eh nie guckst?
Ja, halt überhaupt nicht. Weißt, was ich meine.
Aber eine Sache noch dazu, weil ich mir das Gespräch von Lena mit Cornelia komplett angehört habe und wenn ich Cornelia, also der ESC-Fan, die jetzt schon vor Ort ist in Wien, so zuhöre, das ist nicht so, dass die Fans das nicht auch wissen und lesen und spüren, was da gerade abgeht, aber es ist für sie eine Abweichung vom eigentlichen Geist und nicht die Normalität. Und das finde ich dann ehrlich gesagt auch schon wieder ganz schön zu hören.
Deswegen finde ich natürlich so einen Boykott, den jetzt einige Länder fahren, sehr schade. Ich finde es auch wirklich traurig. Und das widerspricht für mich so diesem Spirit des ESC, den ich auch jetzt seit Jahren miterlebe. Und so wie wir das auch kennen, so als Gruppe, die da immer hinfährt.
Und sonst noch was?
Das Aus für den Mähroboter des Nächtens in Cottbus.
Ja, absolut. Ja. Also eine weltbewegende Nachricht. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass Trump und Xi dazu sich noch gar nicht geäußert haben.
Ja. Aber es ist wirklich eine interessante Nachricht, auch wenn du dich darüber lustig machst. In Cottbus dürfen ab nach diesem Wochenende keine Mähroboter mehr nachts fahren gelassen werden. Warum? Weil die saugefährlich für Igel sind. Und Igel stehen unter Naturschutz, Kröten und Käfer leiden auch unter den Mährobotern. Also es ist jetzt aus damit, ab kurz vor Sonnenuntergang. Und das ist doch eine super Nachricht.
Es gibt diese Verbote aber anderswo längst. Ne? In Köln, München, Leipzig haben das schon gemacht.
Klar, aber es ist bundesweit bisher nicht einheitlich geregelt. Das ist ein regelrechter Flickenteppich, weil es gibt auch ein paar kleinere Gemeinden, wo die Roboter verboten sind, in den meisten anderen aber erlaubt. Also je mehr Städte wie Cottbus jetzt dazukommen, desto wahrscheinlicher ist das doch auch, dass es da mal so ein deutschlandweites Nachtfahrverbot gibt für den Mähroboter. Also ich finde wirklich, es klingt wie so eine profane Nachricht, aber es sind einfach gute Nachrichten für den Igel, für die Kröte, für den Käfer.
Ja. Das ist allerdings, nachdem wir die schlechten Nachrichten ja selbst geschaffen haben, weil wir zu faul zum Mähen sind und das einen Roboter machen lassen.
Wir haben beide überhaupt gar keinen Garten.
Ich meine, wir als Gesellschaft, Mann. So.
Du magst überhaupt keine Igel, ne?
Was? Ich liebe Igel. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Igel. Die sind wirklich, also einige meiner besten Freunde sind Igel. Hier, er hier zum Beispiel.
Du findest aber dann einfach nur, Igel sollten einfach da bleiben, wo sie herkommen.
Wie meinen?
Egal.
Ich hasse Mähroboter.
Ich auch.
Siehst du? Endlich einig.
Vaterland.
Tschüss.
Tschüss. Ey, Mähroboter. Echt. Fahr mal mit dem Fahrrad durch Brandenburg, übers Land. Mähroboter. Überall sind Mähroboter. Und die Leute fahren mit ihren E-Bikes vorbei an ihren Mähroboter.
Auch mal einen Roboter, der immer Mäh macht. Mäh.
Hast du das mitbekommen von diesem Paar in Argentinien, das festgenommen wurde, weil es im Flugzeug Sex hatte? Die saßen wohl ganz vorne in der Business Class, erste Reihe. Flug von Panama nach Argentinien. Dauert irgendwie 7 Stunden. Und dann haben die tatsächlich angefangen, sich da auszuziehen und da loszulegen.
Oh nein,
und aufgefallen ist das aber nur, ne, kann man sich ja vorstellen, wenn das so ein Nachtflug ist und 7 Stunden, die sind in der ersten Reihe, dann irgendwann ist der Service beendet, dann hat man da auch so seine Ruhe. Aber die Kopfstützen haben wohl so gewackelt, dass dann eine andere Passagierin, die weiter hinten saß, sagte, was ist denn da los, hat die Flugbegleiter verständigt, so, und dann kam das raus. Dann sind die festgenommen worden nach der Landung und so. Und dann kam aber raus, was ich bei der Meldung wirklich abgefahren fand, war, der Mann war 55 und die Frau war 60 Jahre alt. Ein Alter, in dem die meisten nicht mehr zu solchen crazy Aktionen neigen. Und, pass auf, die hatten sich im Flugzeug erst kennengelernt.
Das ist so geil. Ja, eigentlich muss man die eigentlich doch gleich wieder laufen lassen.
Swinger Club Business Class. Ja, voll geil.
Na gut. Sieht doch mal mehr fliegen wieder. Okay.
Ja, bis gleich, oder?
Ja.